Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Weihnachten ist immer wieder eine schöne Zeit. Das Thema heute Morgen ist es bekannt gegeben worden, warum musste es Weihnachten werden? Das ist ja das Generalthema. Und letzten Sonntag hatten wir Johannes Pflaum unter uns, er sprach dann, damit die Welt gerettet werden kann, sinngemäß, ja, zur Erlösung der Welt. Und mein Thema heute für das Ende aller Dinge, nächste Mal dann der Nathanael für die zukünftige Erlösung Israels. Also für das Ende aller Dinge. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Andacht, die ich Ihnen vorlese. Es gab eine Zeit, da hat ein liebenswerter Mann aus dem Osten Deutschlands, glaube ich, kommt er, immer wieder wunderbare Artikel geschrieben, die dann irgendwo übers Internet veröffentlicht wurden durch eine Person. Ich habe das auch zugeschickt bekommen. Und dieser Mann nennt sich schlicht und einfach der alte Mann. Der alte Mann. Und er hat wirklich, also aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpft er und gibt wunderbare Dinge weiter. Und jetzt über den Advent hat er Folgendes geschrieben. Unter anderem, ich lese nicht alles. Advent heißt nicht nur Ankunft, sondern auch Zukunft. Sie kommt in Jesus Christus auf uns zu. Jesus kommt wieder, nicht verborgen und unerkannt, sondern für alle sichtbar. Er kommt nicht als Kind, sondern als Herr. Dann werden kein Weihnachtsrummel und kein Medienereignis von ihm ablenken. Dann werden alle Blicke nur auf diesen Herrn fallen, den man hier keines Blickes gewürdigt hat. Dann werden alle Irrlichter verblassen, dann strahlt nur noch ein Licht, Jesus Christus. Dann sind die von der Welt verachteten und geschmähten Christen nicht mehr die ewigen Verlierer, sondern die Gewinner der Weltgeschichte. Der alte Mann. Ich habe gedacht, das passt sehr gut zur Einleitung unserer Thematik, das Ende aller Dinge. Ich muss Ihnen aber was gestehen zu Beginn. Ich hatte eigentlich vor, über drei Hauptpunkte zu sprechen und mich auch diesbezüglich vorbereitet. Einmal die Vollendung der Gemeinde, also das Ende für die Gemeinde. Dann zweiter Hauptpunkt, die Vollendung Israels und des Königreiches. Und der dritte Punkt wäre gewesen, die Vollendung für die Nationen. Dann bin ich aber angefangen und habe mich vorbereitet. Und zuerst ist es manchmal so, da weiß man nicht, ja, was soll man jetzt machen? Und plötzlich dann kommen einem so viele Gedanken. Und da bin ich hängen geblieben, ganz einfach bei der Vollendung der Gemeinde. Israel ist ja dann auch noch dran, nächste Woche. Und so muss ich das auch ja nicht vorgreifen. Das wird Nathanael sehr gut machen. Und so bleibe ich also bei dem Thema heute Morgen für das Ende aller Dinge betreffs der Gemeinde Jesu. Also für dich und für mich. Für alle, die im Laufe von 2000 Jahren zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus. Und da ist es ja nur so, dass Weihnachten, das vor 2000 Jahren seinen Anfang genommen hat, das wird im großen Advent dann der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus vollendet werden. Das, wir können ja so sagen, ohne eins gibt es keine zwei, ohne A gibt es kein B, ohne Anfang gibt es kein Ende, ohne Alpha gibt es kein Omega. Also wenn wir über das Ende aller Dinge reden müssen oder wollen, natürlich, dann müssen wir zuerst über den Anfang reden. Und darum sind das eigentlich nur zwei Punkte heute Morgen. Wir reden jetzt zunächst einmal über den Anfang der Gemeinde Jesu und werden das nachher anwenden auf die Vollendung. Und ich möchte dieser Thematik einen Bibelvers zugrunde legen, und zwar aus dem Johannesevangelium, so wie wir es gerade gelesen bekommen haben, durch Samuel, Kapitel 1, Vers 14. Das ist eigentlich der Vers, auf den wir uns hauptsächlich heute Morgen stützen werden. Sowohl zum Anfang oder für den Anfang der Gemeinde, als dann auch für das Ende der Gemeinde. Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Sie merken beim Lesen, da gibt es eigentlich vier Dinge, die ganz besonders hervorstechen oder betont werden. Einmal, das Wort wurde Fleisch. Zum Zweiten, wir sahen seine Herrlichkeit. Zum Dritten, voller Gnade. Und zum Vierten, voller Wahrheit. Und wie bereits erwähnt, wir bleiben dabei und gehen das jetzt mal durch, denn das ist ja die Grundlage der Gemeinde Jesu, die Grundlage für alle, die zum Glauben gekommen sind, jetzt während 2000 Jahren. Also beginnen wir mit dem ersten Satz, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Man kann auch übersetzen, das hat Samuel auch getan aus seiner Bibel, das Wort wurde Mensch. Also wenn die Bibel darüber redet, das Wort wurde Fleisch, dann sagt das einfach damit aus, Gott wurde in Jesus Christus Mensch. Er hat Menschengestalt angenommen. Er ist in Fleisch und Blut gekommen. Wunderbar. Das ist ja passiert in Bethlehem. Da haben wir den ewigen Sohn Gottes. Stellen Sie sich mal vor, das haben wir auch gelesen hier im ersten Kapitel vom Johannesevangelium eben. Durch ihn ist alles geworden. Durch ihn ist alles gemacht. Stellen Sie sich mal vor, Jesus war im Anfang schon bei Gott. Er war im Anfang das Wort Gottes. Gott hat aber keinen Anfang. Gott ist ewig. Also im Anfang von allem war Jesus schon zeitlos da. Da gab es noch keine Zeit. Übrigens, die Zeit ist geschaffen worden durch Jesus. Ja? Die Engelscharen, die alle geschaffen worden sind in ihren verschiedenen Hierarchien, in der ewigen Atmosphäre oder Welt, in der Gott lebt, die sind alle durch Jesus Christus geschaffen worden. Das menschliche Leben, die Kreatur, diesen wunderschönen Globus, auf dem wir leben dürfen, der ist alles durch Jesus ins Leben gerufen worden. Und selbst die Geburt, ja, ist entstanden durch das Wort Gottes. Ich liebe das immer nicht so, wenn Menschen sagen, ja, wir haben ein Kind gemacht. Wir machen keine Kinder. Das macht Gott. Gott schafft Leben. Er hat uns da natürlich einen Leib dafür gegeben, das ist klar. Aber Gott ist es, der von Ewigkeit her schon festgelegt hat, dass es dich einmal geben wird. Und dieser ewige Gott, Jesus Christus, wurde Mensch. Das ist ja fast unfassbar. Gott kommt uns entgegen in Bethlehem als ein Menschenkind, bevor wir überhaupt angefangen haben, ihn zu suchen. Da ist er schon da. Er ist uns begegnet, sonst hätten wir ihn nie finden können. Gott musste sichtbar werden. Wir haben das auch gelesen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Schoß des Vaters ist, der hat ihn uns kundgetan oder bekannt gemacht. Ich lese gerade in der Offenbarung und ich habe vor ein paar Tagen Offenbarung Kapitel 4 gelesen. In Offenbarung Kapitel 1 sehen wir den Menschensohn Jesus Christus, der als Menschensohn bezeichnet wird mit seinen Attributen, was er ist und so weiter und so fort. Ist fantastisch. Und dann in Kapitel 4 wird Gott beschrieben. Aber Gott, da heißt es, ich sah jemandem auf den Thron sitzen. Und dieser Gott, dieser ewige Gott, wird nur umschrieben. Er kann gar nicht richtig gezeigt werden. Weil er zu groß ist, zu mächtig ist, weil man ihn eigentlich gar nicht sehen kann. Zumindest kein Mensch. Ja, ja, und dieser ewige Gott wird nun in Jesus Christus Mensch. Das heißt, der Schöpfer erniedrigt sich so, dass er von den Menschen erkannt werden kann. Sonst könnte er ja gar nicht erkannt werden, dieser große Gott, dieser großartige Gott. Der Unermessliche stutzt sich sozusagen auf menschliches Maß und begegnet uns auf Augenhöhe als du und du, der ewige Schöpfer. Das gibt ja in sonst keiner Religion eigentlich, was er gemacht hat. Und das ist das Schöne an Jesus Christus. Stellen Sie sich mal vor, wenn er der Ewige ist, das Wort ist Gott und Gott ist das Wort und so weiter. Dieser Ewige, der hat zum Beispiel in der Wüste damals, als die Israeliten 40 Jahre durch die Wüste wanderten, da ist er unter ihnen gewesen und da hat er sie während 40 Jahren jeden Tag mit Manna versorgt, vom Himmel, mit Brot vom Himmel. Jeden Tag, also das ist unwahrscheinlich. Das waren 600 Männer, da kamen die Frauen dazu, die Kinder dazu, das waren vielleicht 2 Millionen Menschen, die jeden Tag von diesem ewigen Gott versorgt wurden. Später, als dann der Herr Jesus Mensch wurde, da lesen wir, dass er von sich selber behauptete, das Brot des Lebens zu sein. Und dann sagt er noch, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Das ist doch wunderbar. Aber er kommt in Bethlehem zur Welt, im Brothaus, so heißt Bethlehem übersetzt, und sein erster Lebensschrei stößt er aus einem Futtertrog. Er selber, das Brot des Lebens, wird in einem Futtertrog geboren. In einem Vers heißt es, der Mensch war Gottes Bild, weil dieses Bild verloren, wird Gott ein Menschenbild in dieser Nacht geboren. Und Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein, ein Theologe, er schreibt, indem Jesus Christus, Gottes eigener Sohn, ganz und gar Mensch wie wir geworden ist, ist die vollkommene Liebe des unsichtbaren Gottes auch für uns Menschen vollkommen sichtbar geworden. Und dieser Jesus kam, er wurde in Bethlehem geboren, er lebte ungefähr 33 Jahre auf dieser Erde. Und das bedeutet nun, Gott hat Menschengestalt angenommen, er wollte einer werden, wie wir sind, damit er uns helfen kann. Und dieser Herr Jesus Christus, für ihn gibt es keine menschliche Stimmung, die er nicht kennen würde. Es gibt für ihn keine Versuchung, die nicht auch an ihn herangetreten wäre, wobei er natürlich sündlos geblieben ist. Er kannte keine Sünde, sagt die Bibel. Er ist mit der Sünde konfrontiert worden, die ihn erreichen wollte, aber er hat immer widerstanden und er ist sündlos geblieben. Aber er weiß, was Versuchung ist. Es gibt keine Angst, die er nicht kennen würde, keine Trauer, keine Tränen, keine Schmerzen, ich weiß nicht, was du dieser Tage erlebst, durchlebst, auch in dieser ganzen Krise, in der wir leben, Isolation und so weiter und so fort. Jesus hat das kennengelernt. Er weiß, was Einsamkeit ist und was Verlassenheit ist. Er weiß, wie es ist, wenn Menschen einen verraten oder hintergehen oder enttäuschen oder sogar verleugnen. Das hat er alles selber erlebt. Er hat auch Zweifel erlebt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kein sündiges Zweifel. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er weiß um alle Nöte, die jeder Mensch im Einzelnen hat. Er kennt auch Spott und Hohn. Gott wurde ganz Mensch und wohnte unter uns. 33 Jahre. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Geht es dann weiter? Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das waren natürlich vorrangig die Apostel damals, die die Herrlichkeit Jesu sahen und erlebten. Und wenn wir heute die Bibel lesen, das Neue Testament, speziell dann auch die vier Evangelien, da sehen wir ja auch seine Herrlichkeit. Alles an ihm ist einfach herrlich. Alles an Jesus ist unvergleichlich, ob das sein Charakter ist, ob das seine Moral ist, ob das seine Sündlosigkeit ist, ob das seine Ausstrahlung gewesen war, ob das sein Umgang gewesen ist mit den Menschen. Er ist so anders mit Menschen umgegangen, als wir Menschen mit Menschen umgehen. Ganz anders, radikal anders. Es war kein Makel an ihm. Alles an ihm war herrlich. Jesus, wenn wir über Herrlichkeit reden, Jesus erreichte in 1000 Tagen mehr als alle Religionsstifter und Politiker zusammengenommen in ihrem ganzen Leben nie erreichen konnten. Wieso in 1000 Tagen? Ja, er lebte ungefähr 3 Jahre, indem er sich als Messias kundtat und Zeichen und Wunder tat. Als der Menschensohn, der Christus, trat er ja erst in den letzten 3 Jahren seines Lebens auf. Und da brachte er seine Botschaft. Soweit ich weiß, Buddha hat 50 Jahre gewirkt. Mohammed 20 Jahre. Jesus 1000 Tage. Und hat mehr erreicht als alle zusammen. Ist doch schon ein Wunder. Wir sahen seine Herrlichkeit. Ich lese gerade ein Buch, das muss ich Ihnen erzählen, von einem Mann namens Markus Spieker oder Speaker. Und das ist ein dickes Buch, hat 1000 Seiten, aber es ist ein faszinierendes Buch. Dieser Mann, Speaker, ist promovierter Historiker, er ist Chefreporter für den MDR und außerdem war er für das ARD-Studio in Südasien tätig. Und der Mann glaubt an Jesus Christus. Und er hat ein Buch geschrieben, Jesus, eine Weltgeschichte. Also ich lese es wirklich mit großer Freude und ich habe da mal so ein paar Sätze jetzt mal rausgeschrieben, die er so verwendet, um Jesus Christus zu beschreiben. Da sagt also dieser promovierte Historiker über Jesus zum Beispiel Folgendes. Jesus ist die meist beschriebene Persönlichkeit überhaupt. Das ist ja schon mal ein Ding. Oder seine Botschaft krempelt nicht nur das Leben einzelner Menschen um, sondern die ganze Welt. Und das in nur 1000 Tagen. Er schreibt von sich selber, für mich ist Jesus weit mehr als nur die faszinierendste Figur der Welt. Er ist, so durchgeknallt das klingt, die Lösung aller ihrer Probleme. Er schreibt weiter, dass Jesus die spannendste Persönlichkeit aller Zeiten ist. Und er bringt Argumente. Und er bringt auch Argumente gegen andere große Menschen, ob das jetzt Cäsar gewesen ist oder die großen Philosophen und so weiter und so fort oder große Welteroberer. Jesus, schreibt er, ist nicht Vergangenheit, sondern Jesus ist. Jesus ist, er ist. Er ist nicht Geschichte, er war einmal, nein, er ist ewig. Ich zitiere, in diesen Jahren der damaligen Ereignisse, da um Herodes und Augustus und so weiter, tritt die bedeutendste Persönlichkeit der Weltgeschichte in die Öffentlichkeit, wirkt ungefähr 3 Jahre lang und setzt damit die ungeheuerlichste Entwicklung aller Zeiten in Gang. In nur 3 Jahren. Ist ja kein Wunder, dass die Engel schon bei der Geburt Jesu riefen und das den Hirten verkündigten, Herrlichkeit Gott in der Höhe. Oder als die Jünger mit ihm auf dem Berg der Verklärung gewesen sind, da sahen sie etwas von dem Ende, von dem Wiederkommenden, von dem Verherrlichten nach seiner Auferstehung. Sie sahen seine Herrlichkeit, in der er wiederkommen wird. Voller Gnade, drittens, voller Gnade. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die eines eingeborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade. Voller Gnade. Veni, vidi, vici. Kennen Sie den Spruch? Veni, vidi, vici. Von wem kommt er? Von Cäsar. Von Cäsar kommt der, von Julius Cäsar, und das bedeutet, ich kam, sah und siegte. Und das hat der Mann geprägt, indem er mit Waffengewalt andere Reiche eroberte und unterdrückte. Ich kam, sah und siegte. Das kann man auch auf Jesus anwenden, aber etwas anders. Er kam, sah und liebte. Nicht mit Waffengewalt. Hat er den größten Sieg der Weltgeschichte errungen, dass wir heute noch über ihn reden. Wer redet denn heute noch über Cäsar? Gibt es einen Cäsartag im Jahr? Gut, wir haben 2 Monate, Juli, August, ja, das kommt tatsächlich. Juli, Julius Cäsar, August, sein Nachfolger Augustus. Ja, das ist schon alles. Aber Jesus wird an diesem Tag in Millionen von Kirchen erwähnt. Er kam ohne Waffengewalt und er erreichte mit der Gnade viel mehr als alle anderen zusammen. Ich habe nachgeschaut im Lexikon der Bibel. Gnade ist ein unverdientes, freiwilliges, aus Liebe geschehenes Handeln des allmächtigen Gottes, auf das wir Menschen keinerlei Anspruch haben, das wir nur als Geschenk dankbar annehmen können. Darum ist ja Weihnachten die Zeit des Schenkens. Christus, in Jesus Christus, seinem Sohn, hat Gott uns seine überströmende Gnade angeboten. Das ist Gnade. Gnade ist etwas, sagen wir mal, ich bin ein Verbrecher und ich bin des Verbrechens überführt und ich komme ins Gefängnis und ich habe keine Möglichkeit einer Wiedergutmachung meiner Taten. Und jetzt kommt jemand, der König oder Kaiser oder Präsident, und begnadigt mich, ohne dass ich etwas tun kann dafür. Er sagt einfach, Norbert, du bist frei. Ja, da wird ja dieses Huhn in Amerika, dieser Truthahn, der wird ja jedes Jahr vom Präsidenten begnadigt. Ne? Ich meine, gut, der hat nichts Böses getan, aber er würde doch trotzdem in den Kochtopf landen, normalerweise. Und da geht der Präsident dahin und zeigt da auf diesen Truthahn und sagt, du bist begnadigt. Das heißt, der kriegt keinen Kopf ab, der kommt nicht in die Pfanne, ja, der darf weiterleben. Begnadigung. Und das hat Gott getan. Der Mensch ist begnadigt, er muss es nur, ein Geschenk muss man annehmen. Sehen Sie, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, dass wir so kommen können, wie wir sind. Nicht, wie wir sein sollen, sondern dass wir so kommen können, wie wir sind. Und dass wir dennoch angenommen werden und anerkannt werden. Und dass wir die Möglichkeit haben, auch als Christen, nicht wahr, immer wieder neu anzufangen, selbst wenn wir versagt haben, und wir versagen doch so oft. Dass unser Leben trotz aller Unzulänglichkeiten, trotz aller Schwachheiten, die uns umgeben, dass unser Leben trotzdem einen Sinn hat und trotzdem Sinn macht. Und dass wir auf Veränderung hoffen dürfen von oben. Ihr Lieben, das gibt es nur bei Jesus. Das gibt es in keiner Religion. In keinem politischen Konzept. In keinem Betrieb. Du musst immer Leistung bringen. Immer Leistung bringen. Dann kriegst du vielleicht einen Verdienst. Jesus ist deshalb das größte Weihnachtsgeschenk, das es gibt, für alle Menschen, herrlich. Wir haben es ja auch gehört im Lied. Titus 2,11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. So ein wohltuendes Wort. Heilbringend für alle Menschen. Ich habe ein anderes Wort gelesen aus Johannes Kapitel 10, Vers 10 und das nach der Neuen Leben Bibel, weil sie bringt das so auf den Punkt, nach meinem Dafürhalten, da sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ja, das ist doch das, was die Menschen wollen, wonach sie sich sehnen. Jetzt bist du 60, 70 Jahre alt. Was hast du denn gehabt von deinem Leben? Wie sieht denn deine Perspektive aus für die Zukunft? Was ist denn, wenn es dich erwischt auf einmal? Oder hast du nicht 1000 Wünsche gehabt, die nie in Erfüllung gingen? Du hättest dir so viel anders vorgestellt. Und auch deine Seele ist gar nicht befriedigt. Ja, warum denn nicht? Und da kommt Jesus und sagt, ich bin gekommen, um das Leben in seiner ganzen Fülle zu schenken. Und das wird jeder merken, der an Jesus Christus glaubt. Voller Wahrheit. Und das Wort wurde Fleisch, Mensch, und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, voller Gnade und voller Wahrheit. Fragen Sie sich doch mal angesichts der Krise, die wir jetzt gerade durchleben, wo ist denn Wahrheit? Wo ist sie denn noch zu finden? Jesus ist die volle Wahrheit. Da bin ich von überzeugt. Man kann zu keinem anderen Schluss kommen, wenn man sein Leben etwas studiert und kennenlernt. Sein Kommen in diese Welt ist Wahrheit. Sein Leben war nichts als Wahrheit. Allem, was er Ausdruck gab, war Wahrheit. Sein Sterben, seine Auferstehung, absolute Wahrheit. Ist er wirklich übers Wasser gegangen? Wahrheit. Ist er wirklich von einer Jungfrau geboren worden? Wahrheit. Alles an ihm, seine Worte, sind Wahrheit. Jesus formulierte Wahrheiten von zeitloser Dauer und Gültigkeit. Sie stellen alles in den Schatten, was je von Menschen gesagt wurde. In diesem Buch, was ich Ihnen da eben vorstellte oder erwähnte, von diesem Speaker, Markus Speaker, Jesus, eine Weltgeschichte, da schreibt er ein Kapitel mit dem Titel Die Rhetorik Jesu. Das ist spannend. Das habe ich richtig gerne gelesen. Und das war ja damals in der Zeit, zum Beispiel, das weiß man ja auch vom Apostel Paulus, in Athen, wie die großen Philosophen da standen und ihre Reden hielten, da drehte sich alles um Rhetorik. Und wenn du nicht die Macht hattest damals in der Zeit, mit deinen Worten die Menschen zu fesseln, da warst du gar nichts. Darum haben die den Apostel Paulus auch gefragt, was will denn auf dem Areopag, was will denn dieser Körnchenpicker da? Ja, haben sie so ähnlich, haben sie es gesagt. Und dann hat er losgelegt und dann waren sie alle baff. Ja? Und die Rhetorik von Jesus in einer damaligen griechischen Kultur, in der griechischen Kultur war die Rhetorik, wie gesagt, ganz wichtig. Aristoteles und wie die alle hießen, Cicero oder auch andere, ja, die sich mit Rhetorik befassten. Wer redet denn von denen noch? Die Worte Jesu. Seine Gleichnisse, seine Bilder, seine Erzählungen, seine Verkündigungen waren so ergreifend, dass sie heute noch genauso lebendig sind, wie vor 2000 Jahren. Lesen Sie doch mal das Evangelium. Das werden Sie von keinem anderen Menschen so erfahren. Speaker sagt dann auch, dass Jesus mit seiner Autorität oder mit einer Kompetenz redete, die nicht von dieser Welt zu sein scheint. Die Leute gefesselt. Wahrheit. Alles, was er uns brachte, war göttliche Wahrheit. Hier, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Wenn Sie die Wahrheit über Gott erfahren wollen, suchen Sie es nicht in Religionen, sondern in dem, was Jesus Christus über Gott, den Vater, gesagt und selber ausgelebt hat. Nur darin ist die Wahrheit zu finden. Gott betrügt uns nicht. Wie ist das in dieser Welt? Im Jahr 2020? In dieser Welt, es war doch nie anders. In dieser Welt werden wir betrogen und belogen, getäuscht und manipuliert, desinformiert und enttäuscht. Ist es nicht so? Wir werden hinters Licht geführt und wir werden benutzt. Unsere Welt und ihre Angebote sind ein Lügenhaufen. Ihre Heilsversprechen wenden sich manchmal zu Heilsverbrechen. Ihre Nachrichten sind großenteils, nicht immer, nicht durchwegs, unglaubwürdig. Die Manipulierbarkeit des Menschen macht sich die Werbung zunutze, oder? Sind das Wahrheiten, die uns da über die Werbung vermittelt werden? Oder weiß die Werbung ganz genau, der Mensch ist manipulierbar? Und wenn ich dem Menschen ein großes, schönes Auto zeige, mit einem tollen Hintergrund, die Sonne geht unter und da ist noch ein Liebespaar und die haben noch ihre zwei kleinen Kinder und die umarmen sich und das bei herrlicher Atmosphäre und dann den Strand entlang, da darfst du gar nicht hin normalerweise. Aber das Auto fährt den Strand entlang und die Wellen, und da sagt jeder, das Auto muss ich haben. Also seit ich Kind bin, das sage ich Ihnen, seit ich Kind bin, habe ich die Werbung über Waschmittel gehört oder gesehen. Ariel oder Meister Propper. Die haben schon für 40 Jahre so weiß gewaschen, dass es gar nicht weißer ging. Ja. Und in der nächsten Werbung, wenn eine neue Werbung geschaltet wurde, aufgenommen wurde, da war es noch weißer. Und dann ein paar Jahre später, jetzt haben wir noch das Ultraweiß. Ja, es ist schon durchsichtig. Rasierer. Ja, auch schon, seitdem ich mich rasiere. Also jeder neue Rasierer ist der Gillette, die Klinge. Die Klingen werden immer besser, immer besser. Also ich denke, der muss ja so porentief, da darf ja gar kein Bart mehr nachwachsen, mittlerweile. Ja, wir werden manipuliert und wir merken es nicht. Und wir greifen danach. Mark Twain, dieser Schriftsteller und Reisemensch, der hat einmal gesagt, es ist leichter, die Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht werden. Das stimmt. Und jemand anders merkte an, die Quelle habe ich leider nicht, sie ziehen die Märchen, die sie kennen, der Wahrheit vor. Das ist auch über Jesus so. Da wird der Lüge über Jesus oder den Märchen über Jesus wird mehr Glauben geschenkt, als das, was die Bibel über ihn sagt. Und was er selber über sich gesagt hat. Ja, der hat eine Frau gehabt, Maria Magdalena wahrscheinlich, noch ein paar Kinder, eins ist in Afrika geboren und so. Ja. Nur bei Jesus werden wir nicht belogen. Es ist keine Lüge aus der Wahrheit, hat er selber gesagt. Und wer sich auf ihn einlässt, wird Wahrheit erleben. Du wirst so lange in Lüge verstrickt sein und dich selber betrügen und dich selber belügen, bis du bereit bist, Jesus Christus dein Vertrauen zu schenken. Und das geht nur durch Glauben. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Und da schreibt auch dieser Professor Eckstein schreibt über den Glauben, ich finde das schön, dieses Wortspiel, der Glaube ist nicht etwas von gestern, sondern von morgen. Und als Christen dürfen wir das schon heute wissen. Gut gesagt. Okay. Jetzt habe ich verhältnismäßig viel Zeit verbraucht für den ersten Teil, ohne A kein B, ohne Alpha kein Omega. Aber diese vier anfangs erwähnten Aspekte, das Wort wurde Fleisch, wir sahen seine Herrlichkeit, voller Gnade, voller Wahrheit, das wird ja auch vollendet, das begegnet uns oder begleitet uns ja unser ganzes Leben hindurch. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, dann werden diese vier absoluten Wahrheiten realisiert. Also sie bleiben bestehen. Bis zum Ende aller Dinge. Jesus sagt ja, oder die Bibel sagt über ihn im Hebräerbrief, dass er der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Und der Philipperbrief sagt, dass der, der das gute Werk in uns begonnen hat, der wird es auch vollenden, zu Ende bringen, für das Ende aller Dinge. Und die Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 1, Vers 8, Jesus spricht es selber über sich, ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Also er sagt damit, ich bin der Allmächtige, ich habe vor 2000 Jahren angefangen und ich werde es zu Ende führen, denn ich komme wieder zurück. Ja gut, diese vier Punkte aus Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 14, wie wird er denn kommen? Und das Wort wurde Fleisch, beziehungsweise und das Wort wurde Mensch. Jesus wird als Mensch wiederkommen. Vor seiner Menschwerdung war er etwas, was er eben vorher nicht war. Gott, immer Gott. Und dann wurde er etwas, was er nicht war. Mensch. In einem Futtertrog, in Windeln gewickelt. Ganz Mensch. Damit er uns erretten kann. Er ist ewiger göttlicher Natur, aber er ist auch ganz Mensch, Gottmensch. Und er ist als Menschensohn in den Himmel zurückgekehrt. Und er hat sein Menschsein nie abgelegt. Er ist als Mensch gen Himmel gefahren. Mit einem verherrlichten Leib natürlich. Und er wird wiederkommen als der Menschensohn. Das hat schon der Prophet Daniel in Kapitel 7 gesehen, im Danielbuch Kapitel 7. Ich sah einen kommen wie des Menschensohn. Jesus hat es selber von sich gesagt, übrigens im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 30, wenn er wiederkommt, er sagt, und sie werden den Menschensohn sehen, oder der Menschensohn wird kommen in seiner Herrlichkeit, in großer Kraft und Herrlichkeit. Die Offenbarung auch spricht darüber, dass er, man muss nur lesen, Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 bis 13, da steht es, dass er als der Menschensohn verherrlicht ist im Himmel und als solcher zurückkehrt. Zweitens, in Herrlichkeit. Es gibt ein schönes Wort, also ich beziehe mich nochmal auf Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, er kam als Mensch, und er wird wiederkommen als Gott-Mensch. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und er hat es ja gesagt, der Menschensohn wird kommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Es gibt ein wunderschönes Wort, ist ein ja, herrliches Wort aus Titus Kapitel 2, Vers 13. Da heißt es, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Ja, wir bezeichnen den Herrn Jesus als unseren Gott und als unser Heiland. Und es ist eine glückselige Hoffnung, zu wissen, dass er in Herrlichkeit erscheint für die, die an ihn glauben. Wir leben ja in einer kaputten Welt, nicht wahr? Das erfahren wir alle. Und in einer zerbrechlichen Welt. Und wenn wir da uns vor Augen halten, dass uns eine glückselige Hoffnung durchträgt, dann ist das ganz, ganz wunderbar. Erlauben Sie mir noch einmal Eckstein zu lesen. Das ist so ein kleines Büchlein, was ich so nebenbei gerade lesen darf, neben der Bibel. Da heißt es, das Faszinierende an der Hoffnung ist, dass sie bereits positiv wirkt, bevor das freudige Erwartete eingetreten ist. Nicht erst seine Erfüllung ist also eine Realität, sondern bereits die Hoffnung selbst. Wer Hoffnung hat, ja, wenn die Hoffnung nur so weit geht, dass ich damit rechnen muss, dass es mich eines Tages auch erwischt, Und dass ich dann auch mal krank bin und dann auch auf dem Sterbebett liege oder überfahren werde oder mal die Augen für immer zumache. Ja, wenn da meine Hoffnung aufhört, ja, dann gute Nacht um 6. Wir erwarten keinen Bankrott, auch keinen Bankrott der Welt. Wir erwarten keinen Untergang der Welt. Hier steht geschrieben, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit Jesu Christi. Das ist unsere Erwartung. Und das hält uns wach und lebendig und freudig in aller Not, die uns umgibt. Und übrigens, wenn er dann wiederkommt in Herrlichkeit, dann wird er zuvor seine Gemeinde zu sich holen, die sein Leib ist, damit er mit ihr in Herrlichkeit wiederkommen kann. Es heißt im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Also er kommt, er holt seine Gemeinde zu sich, die Toten in Christo werden auferstehen. Ja? Und wenn er dann in Herrlichkeit zurückkehrt auf diese Erde als der Menschensohn, dann wird seine Gemeinde ihn in Herrlichkeit begleiten. Also ich sage ja, das ist das Ende aller Dinge. Und dann ist ja nicht Schluss. Da geht es ja in Ewigkeit weiter. Dass er als Mensch wiederkommt, dass er in Herrlichkeit wiederkommt. Und noch etwas, dann wird auch die Gnade vollendet, beziehungsweise die Gnade in ein glückseliges Ende geführt. Ja? Wir lesen in 1. Petrus 1, 13, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Tun Sie das? Die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Hoffen Sie nicht so sehr auf Ihre eigenen Werke, sondern hoffen Sie voll auf die Gnade Jesu Christi, die uns gebracht wird mit seiner Erscheinung. Die Gnade ist erschienen. Das Wort wurde Fleisch, wir sahen seine Herrlichkeit, voll von Gnade. Sie ist damals erschienen, Begnadigung. Sie hat uns erlöst, die Gnade. Die Gnade Gottes begleitet uns unser ganzes Leben hindurch. Sie erzieht uns auch, ist ein Erziehungsmittel. Gott ruft uns immer wieder zu sich, immer wieder werden wir auch in wunderbaren Worten auch ermahnt. Die Gnade festigt uns, sie ist stark. Der Paulus schreibt einmal dem Timotheus, werde stark in der Gnade. Werde stark in der Gnade. 2. Timotheus 2, 1. Und die Gnade bringt uns auch ans Ziel. Und das ist das, was Petrus hier meint. Er sagt, hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Das bedeutet, ja, was bedeutet das denn, dass wir nicht beunruhigt sein müssen? Dass wir uns nicht fürchten müssen? Dass wir keine Angst haben müssen oder in Sorge sein müssen? Angst haben müssen vor seiner Erscheinung und uns verstecken müssen? Sondern dass wir, wenn er kommt, dann dürfen wir genauso auf die Gnade hoffen. Er kommt in vollkommener Gnade für alle, die ihm gehören. Wir werden durch seine Wiederkunft vollendet. Das ist ja das, was der Epheserbrief so schön auf den Punkt bringt. Das ist ja eins der köstlichsten Verse, wenn ich das so mal so sagen darf, im Neuen Testament. Ich meine, es ist alles köstlich, aber eine Aussage ist unglaublich. Epheser Kapitel 1, Vers 23, da schreibt der Apostel über die Versammlung, das heißt über die Gemeinde Jesu, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht, was das bedeutet? Die Gemeinde ist sein Leib, er ist das Haupt. Und wenn der Leib zusammengeführt wird mit dem Haupt, Jesus Christus mit seiner Gemeinde vereinigt ist, dann ist die Fülle dessen erreicht, das alles in allem erfüllt, den ganzen Kosmos, das ganze Weltall, sage ich jetzt mal mit menschlichen Worten, ja, dann erst danach, nach dem Ende aller Dinge für die Gemeinde Jesu, danach wird alles andere zu Ende geführt. Der Plan Gottes in den Gerichten, der Plan Gottes mit Israel, der Plan Gottes mit den Nationen, der Plan Gottes hin zum messianischen Königreich. Das ist alles Inhalt der Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist der Leib zusammengeführt mit dem Haupt. Das ist Hoffnung. Und zum Schluss, Jesus kommt als die absolute Wahrheit zurück. Als Mensch, in Herrlichkeit, in vollkommener Gnade und als die absolute Wahrheit. Und spätestens dann wird jeder Mensch erkannt haben, was Wahrheit ist. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da stellt Jesus sich selber vor als der Heilige und der Wahrhaftige. Oder auch als der Amen. Amen bedeutet ja wie das Amen in der Kirche. Ja? Wir sagen Amen im Gebet, das heißt, so sei es. Wahrhaftig, so soll es sein. Es heißt, dass er das Amen ist, der treue und der wahrhaftige Zeuge. Steht beides in der Offenbarung Kapitel 3. Und in Offenbarung 19 steht geschrieben, wenn er dann wiederkommt, der Himmel sich öffnet und der Herr erscheint in Herrlichkeit, dann heißt es über ihn, dass er den Namen trägt, treu und wahrhaftig und das Wort Gottes. So begann sein Lebensanfang in Bethlehem und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja? Also es heißt ja hier am Anfang, dass am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott und dieses Wort Gottes ist in Jesus Christus Mensch geworden und jetzt am Ende aller Zeiten, für das Ende aller Dinge, im letzten Buch der Bibel, auf den letzten Seiten, heißt es wieder, er heißt das Wort Gottes. Immer noch dasselbe. Alle Menschen werden damit konfrontiert. Wir haben am Anfang gelesen, den alten Mann, und der hat geschrieben, er kommt nicht als Kind, sondern als Herr. Dann werden kein Weihnachtsrummel und kein Medienereignis von ihm ablenken. Dann werden alle Blicke nur auf diesen Herrn fallen, den man hier keines Blickes gewürdigt hat. Dann werden alle Irrlichter verblassen. Wohl dem Menschen, der sich dieser Wahrheit öffnet und ihr glaubt. Heute. Wohl dem Christ, der sagt, an dieser Wahrheit halte ich fest, im Glauben. Ich gehe jetzt durch eine persönliche Not, durch eine persönliche Trübsal und da ist auch mancher Zweifel, der mein Gehirn erreicht und manche Unsicherheit, aber im Glauben halte ich vertrauensvoll daran fest. Jesus ist die Wahrheit, der kam, wird wiederkommen und er wird das angefangene Werk vollenden. Aber traurig ist es natürlich für alle die sich durch die Lüge von dieser Wahrheit abhalten ließen, die lieber der Lüge Glauben schenken. Die werden bitter enttäuscht. Darum sind wir frohen Mutes und hoffen völlig auf die Gnade, die uns der Herr bringt in seiner Erscheinung. Und das ist unsere glückselige Hoffnung. Der Herr stärke Sie darin. Amen. Ich darf noch ein Gebet sprechen. Liebevoller Vater, wir dürfen aus deinem Evangelium schöpfen. Die Wahrheit, die nötig ist für unser Leben und für diese Welt. Und das trägt uns durch. Danke für diese 4 Wahrheiten, die wir heute beleuchten konnten und die absolut Realität sind. Und erwecke du doch Glauben oder stärke uns ganz neu den Glauben, daran festzuhalten und mit dir zu rechnen. Gerade jetzt, Herr, in dieser angefochtenen Zeit, in der wir leben. Danke, dass du bist und dass du wiederkommst. Amen.